Könnt ihr noch? Oder gibt schon konditionelle Schwierigkeiten?
Gerade so eben.
Nochmal frisch den Kaffee aufgefüllt, ja. Aber vielleicht soll ich das mal so machen, wie der Saul das gemacht hat, hier in dem jetzt folgenden Kapitel. Er hat seine Leute dann ja auch angetrieben, indem er auf eine Beute hingewiesen hat. Ich habe eben gehört, es lohnt sich dran zu bleiben. Was hast du gesagt? Gib eine Käseplatte. Also da kann ich euch in Aussicht stellen. Soll ich das auch schneller machen? Um an die Käseplatte dran zu kommen, ja. Früher sprach man von den Fleischtöpfen Ägyptens, jetzt von der Käseplatte Gierkhausen. Wir kommen auf Kapitel 14 zu sprechen. Eben hatte ich das auch noch aufgeschlagen hier. Ja, Fortsetzung zu dem, was wir gerade eben hatten. Kapitel 13, 23. Eine Wache der Philister zog aus an den engen Weg von Michmas. Die haben also da einen strategisch wichtigen Posten besetzt. Und bei dem, was jetzt kommt, geht es unter anderem auch um diesen Posten. Wieder, wie schon gehabt, erst einmal den Text lesen und dann in einem zweiten Durchgang einige Anmerkungen dazu machen. Und es geschah an dem Tag, Jonathan, der Sohn Sauls, sagte zu dem Jungen, seinem Waffenträger, geh, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die dort drüben steht. Aber seinem Volk machte er es nicht kund. Saul aber saß an der Stadtgrenze Gibeas unter dem Granatapfelbaum, der bei Mikron steht. Und das Volk, das bei ihm war, waren 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes Pinhas, des Sohnes Elis, war Priester Jahwes in Silo und trug den Ephod. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Und zwischen den Pfaden, die Jonathan suchte, wir kommen gleich darauf zu sprechen, dass das wohl ein etwas engeres Tal gewesen sein könnte. Und um darauf zu kraxeln, gibt es, wie heißt das, Serpentinen. Und da wird nach einem gangbaren Weg gesucht, um an den Posten der Philister dran zu kommen. Zwischen den Pfaden, die Jonathan suchte, um hinüberzugehen zu der Wache der Philister, waren ein Felszacken von dort und ein Felszacken von dort. Also rechts einer, links einer. Der Name des einen hieß Bozes, der Name des anderen Senne. Der eine Felszacken ist eine Säule von Norden vor Michmas, der eine, also auf Deutsch gesagt, der andere von Süden vor Geba. Und Jonathan sprach zu den Jungen, seinem Waffenträger, geh, wir gehen hinüber zu der Wache der Unbeschnittenen. Vielleicht wird Yahweh für uns tätig sein, denn nichts ist für Yahweh ein Hindernis zu retten, durch viel oder durch wenig. Sein Waffenträger sagte zu ihm, tu alles, was in deinem Herzen sich dir ergeben ist, sieh, ich bin mit dir wie dein Herz. Jonathan sagte, siehe, wir gehen hinüber zu den Männern und wir zeigen uns ihnen. Und wenn sie so zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch gekommen sind, dann werden wir unten stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber so sagen werden, kommt herauf zu uns, dann werden wir hinaufgehen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und dies wird für uns das Zeichen sein. Und die zwei zeigten sich offen der Wache der Philister. Und die Philister sagten, siehe, die Hebräer sind herausgekommen aus ihren Löchern, wohin sie sich versteckt hatten. Die Männer der Wache antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sagten, kommt zu uns und wir werden euch etwas wissen lassen. Könnte auch übersetzen, wir werden euch eine Sache wissen lassen. Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, geh hinter mir, denn Yahweh hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte hinauf mit seinen Händen und Füßen und sein Waffenträger hinter ihm. Sie aber stürzten vor Jonathan zu Boden. Hier haben wir dann auch wieder textliche Probleme. Ich lasse das hier mal aus, wir kommen gleich darauf zu sprechen, was sich da zugetragen hat, als die sich einander angenähert haben oder als die sich begegnet sind. Sie aber stürzten vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger kam tötend hinter ihnen her. Und es war der erste Schlag. Jonathan und sein Waffenträger schlug etwa 20 Mann, etwa auf der Hälfte des Pfluglandes, für ein Tagwerk eines Zuggespanns. An der Stelle haben wir wieder Textschwierigkeiten. Wir werden hinterher so ein paar Vorschläge kurz uns angucken, wie groß die Fläche wohl gewesen ist, auf der dieser Kampf stattgefunden hat. Und es war Zittern vor Angst im Lager, im Feld und im ganzen Volk. Die Wache und die Verwüstungsabteilungen zitterten vor Angst. Also wir haben eben gehört, dass sie dann mit unterschiedlichen Gruppen unterwegs waren. Man kann die auch als Verwüstungsabteilungen bezeichnen, die einfach losgezogen sind, um in Israel irgendwas kaputt zu machen. Und das Land wurde erregt und es war der Gottesschrecken. Und Sauls Späher in Gebeah Benjamin sahen das und siehe, das Volksgetümmel wankte und ging hin und her. Und Saul sprach zu dem Volk, das bei ihm war, mustert doch und seht, wer von uns gegangen ist. Und sie musterten und siehe, es fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Saul sprach zu Ahia, bring doch die Lade Gottes. Der andere Text überliefert, bring doch den Ephod Gottes. Warum da die Sache gewechselt wird, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Denn es war die Lade Gottes bzw. der Ephod Gottes an jenem Tag und die Söhne Israels. Hier steht in manchen Texten auch wieder Pünktchen, 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 weil da irgendwie scheinbar was fehlt im Satz. Und es geschah, während Saul zu dem Priester sprach, das Getümmel, das im Lager der Philister war, es ging ja hin und es steigerte sich. Und Saul sprach zu dem Priester, nimm deine Hand zurück. Und Saul und alles Volk, das mit ihm war, stimmten das Kriegsgeschrei an und sie kamen zum Kampf. Und siehe, das Schwert eines Mannes war gegen seinen Nächsten, ein sehr großes Getümmel. Das Schwert eines gegen den Nächsten im Lager der Philister. Die sind sich gegenseitig an der Hälse gegangen. Und die Hebräer, auch hier wieder textliches Problem, Hebräer, wir haben eben davon gehört, die einen sind über den Jordan abgehauen ins Ausland. Es gab aber auch welche, die waren, wie nennt man das, Überläufer, die haben sich den Philistern angeschlossen. Und scheinbar haben die, die da übergelaufen sind, jetzt dann wiederum kehrt gemacht und im Lager für Verwirrung gesorgt, dass also bei den Philistern einiges drunter und drüber ging. Und die Hebräer waren für die Philister wie seit gestern und vor 3 Tagen. Also die hatten schon gut Gemeinschaft miteinander, die mit ihnen heraufgezogen waren ins Lager. Und sie wandten sich um mit Israel zu sein, das mit Saul und Jonathan war. Und alle Männer Israels, die sich versteckt hatten auf dem Gebirge Ephraim, hörten, dass die Philister geflohen waren und schlossen sich auch fest hinter ihnen an in dem Kampf. Und Yahweh rettete an jenem Tag Israel. Und der Kampf zog sich hinüber bis nach Beth-Aven. Und der Mann Israels war müde an jenem Tag. Und Saul ließ das Volk Folgendes schwören. Verflucht der Mann, der Brot isst bis zum Abend, und ich räche mich an meinen Feinden. Und das ganze Volk genoss kein Brot. Und das ganze Land, anderer Text überliefert, und das ganze Volk, sie kamen in die Honigwaben, und Honig war über dem Feld. Und das Volk kam zu den Honigwaben, und siehe, Honig floss, aber keiner führte seine Hand zum Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. Aber Jonathan hatte nicht gehört, dass sein Vater dem Volk den Schwur auferlegt hatte. Und er steckte die Spitze seines Steckens aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in die Wabe des Honigs, und er führte seine Hand zurück in seinen Mund, und seine Augen glänzten wieder. Aber ein Mann aus dem Volk warf ein und sprach: Ganz eindeutig hat dein Vater einen Fluch auf das Volk gelegt, folgendermaßen: Verflucht der Mann, der heute Brot isst. Das Volk war aber erschöpft. Jonathan aber sprach: Mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht doch, denn meine Augen werden hell, und ich habe nur wenig von diesem Honig genossen. Wie viel mehr hätte das Volk heute von der Beute seiner Feinde, die es gefunden hat, essen wollen, ja essen sollen, denn jetzt ist der Schlag über die Philister nicht groß gemacht. Aber sie schlugen an diesem Tag die Philister von Michmas bis Ajalon, aber das Volk war sehr erschöpft. Und das Volk machte Beute, und sie nahmen Schaf und Rind und die Kinder des Rindes, und sie töteten auf der Erde, und das Volk aß über dem Blut. Und sie meldeten es Saul folgendermaßen: Siehe, das Volk versündigt sich an Yahweh, weil sie über dem Blut essen. Und er sprach: Ihr seid von Gott abgefallen, wälzt mir heute einen großen Stein. Der andere Text überliefert: Wälzt mir hierher einen großen Stein. Und Saul sprach: Zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, es bringe jeder sein Rind und jeder sein Schaf und schlachte es hier. Und dann esse es und versündigt euch nicht an Yahweh zu essen beim Blut. Und das ganze Volk, jeder, brachte sein Rind mit seiner Hand noch in der Nacht, und sie schlachteten dort. Und Saul baute einen Altar für Yahweh. Das war der erste, den er für Yahweh gebaut hat. Und Saul sprach: Wir gehen hinab hinter den Philistern nach bei Nacht, und wir werden Beute unter ihnen machen bis zum Morgengrauen. Und nicht werden wir unter ihnen einen Mann übrig lassen. Und sie sagten: All das ist gut in unseren Augen, tu es. Und der Priester sprach: Wir nähern uns zuerst hierher zu Gott. Und Saul fragte Gott: Werde ich den Philistern nach hinabziehen? Gibst du sie in die Hand Israels? Aber Gott antwortete ihm an jenem Tag nicht. Und Saul sprach: Kommt her, alle Fürsten des Volkes, und erkennt und seht, worin war die Sünde dieses Tages. Also dem dämmert irgendwie, wenn Gott nicht antwortet, dann ist irgendwas passiert. Deshalb herbei, o ihr Leute, wir müssen das klären. Es lebe Yahweh, der Retter Israels. Und wenn es an Jonathan, meinem Sohn, liegen wird, so wird er gewiss des Todes sterben. Aber es antwortet ihm nicht einer von dem ganzen Volk. Er aber sprach zu dem ganzen Volk: Ihr seid auf der einen Seite, und ich samt Jonathan auf der anderen Seite. Und das Volk sagte zu Saul: Das ist gut in deinen Augen, tu es. Saul sprach zu Yahweh, Gott Israels: Gib Verlässliches. Und das Los fiel auf Jonathan und Saul. Aber das Volk, sie gingen frei aus. Saul sprach: Werft das Los zwischen mir und Jonathan. Und das Los fiel auf Jonathan. Und Saul sprach zu Jonathan: Tu mir kund, was hast du getan? Und Jonathan tat ihm kund und sagte: Ein wenig genoss ich vom Ende meines Steckens, den ich in meiner Hand hatte, ein wenig von dem Honig. Siehe, ich werde sterben. Und Saul sprach: So hat es Yahweh getan. Und so fährt er fort. Denn ganz gewiss wirst du, Jonathan, sterben. Aber das Volk sprach zu Saul: Jonathan wird sterben, der gerade diese große Rettung an Israel getan hat. Das sei ferne. Es lebe Yahweh, dass von seinem Haar des Hauptes keines zu Boden fällt. Denn mit Yahweh tat er heute dies. Und das Volk erlöste Jonathan, und er starb nicht. Und Saul zog hinauf aufs Gebirge und hörte auf, den Philistern nachzujagen. Und die Philister gingen zu ihren Plätzen. Und Saul empfing die Königsherrschaft über Israel. Und er kämpfte ringsum mit allen seinen Feinden, mit Moab und mit den Söhnen Ammon und mit Edom und mit den Königen Zoabs und mit den Philistern. Und über allen, wohin er sich wandte, sprach er das Schuldurteil. Und er wirkte Kraft und schlug Amalek und rettete Israel aus der Hand des Plündernden. Die Söhne Sauls waren Jonathan und Jishwi und Malkishua. Der Name seiner Töchter, der Name der Erstgeborenen war Merab, der Name der Jüngeren war Michal. Der Name der Frau Sauls war Ahinoam, sie war eine Tochter des Ahimas. Und der Name seines Heerführers war Abner, der war ein Sohn Ners, eines Onkels Sauls. Und Kisch, Sauls Vater, und Ner, Abners Vater, waren Söhne, oder wörtlich übersetzt, waren Sohn Abiels. Und der Krieg war hart gegen die Philister alle Tage Sauls, und Saul sah alle Helden und alle Kräftigen und sammelte sie um sich. Was ist hier passiert? Zunächst mal eine ganz kurze Zusammenfassung und dann gucken wir uns die einzelnen Verse an. Wie am Ende von Kapitel 13 beschrieben, haben die Philister so einen strategisch wichtigen Punkt besetzt. An einem Engpass eine Wache eingerichtet. Der Posten ist mit 20 Leuten bestückt. Und jetzt kommt der Jonathan mit seinem Waffenträger und so im Handstreich erobert er diesen Posten und dadurch wird etwas ausgelöst in dem Lager der Philister, sodass am Ende Israel die Philister an diesem Tag besiegen kann. Es gelingt Jonathan und seinem Waffenträger, diesen besonderen Engpass zu ersteigen, irgendwie darauf zu klettern. Und da gibt es jetzt die Überlegung, dass die Wachen, die oben stehen, sich auf sie stürzen wollen und dabei stürzen sie. Moment, wo war das in der, in welchem Text? Da ist davon die Rede, sie stürzen vor Jonathan und er tut dann das, was man als Soldat so machen muss und sein Waffenträger entsprechend hinter ihm her. Also beim Versuch der Philister, die zwei Ankömmliche da mal eben fix und fertig zu machen, stürzen sie und sie werden gestürzt durch die zwei, die hochklettern. Dann steht hier noch etwas, und das Land wurde erregt. Man könnte es verstehen, dass da ganz zufällig ein Erdbeben passiert ist, wodurch ein Gottesschrecken ausgelöst wird. Der wird an der Stelle ja auch nochmal erwähnt. Es gibt also verschiedene Ausleger, die dieses, ja, das Land wird erregt mit so einem Erdbeben in Verbindung bringen. Der Gottesschrecken ist für die Philister da irgendwie schlimmer, als dass da zwei kommen und sie erobern. Die philistäische Garnison gerät durcheinander, wohl auch, weil die Überläufer aus Israel sich auf einmal wieder andersrum wenden und keiner weiß, wer wohin gehört, und so richtet sich ein Schwert gegen das andere. Am Ende wird die Situation durch das recht unglückliche Verhalten von Saul nicht wirklich ausgenutzt. Eine Gelegenheit wird verpasst, den Philistern eine größere Niederlage zuzufügen. Gucken wir doch ein bisschen in die Einzelheiten rein. Da stehen sich also die Feinde gegenüber. Zwischen beiden Lagern ein tiefes Tal. Achso, ich habe eben entdeckt, der Johannes hat in der Mappe so eine kleine Karte mit abgedruckt. Da ist ein Wadi, wie hieß es nochmal, eingezeichnet, geht so nach Südosten. Wadi Etz Souvenir. Das könnte tatsächlich passen, weil das eng und steil ist, dass also in dem Ort oder in diesem engen Tal, in diesem Wadi, sich das Ganze zugetragen hat. Zwischen den Feinden dieses Wadi, solange der eine auf der Seite, der andere auf der anderen Seite, ist es alles gut. Man ist ja voneinander getrennt durch so ein Tal. Jetzt hat auf einmal der Jonathan die verrückte Idee, komm, wir gehen mal zu den anderen darüber. Seinem Vater bzw. dem Volk teilt er davon nichts mit. Es wird berichtet, Saul saß an der Ortsgrenze Gibeas, also ein ganzes Stück in eine andere Richtung weg. Interessant wird später, ja, sagen wir so 2,5 Kilometer liegen dazwischen, der Ort dieses Geschehens und wo Saul ist. Und jetzt kann Saul von dort aus sehen, da bei den Philistern, da tut sich irgendwas. Da ist irgendwie, hätte ich mal gesagt, Volksaufstand oder Getümmel in deren Lager. Nun bin ich Brillenträger. Ohne Brille blind wie der Maulwurf. Kann man auf die Distanz von 2,5 Kilometer sehen, dass in dem Lager der anderen sich was tut? Also ich habe mir vorgestellt, in meinem Heimatort sitze ich da auf dem Hügel und gucke da das Tal runter bis Richtung Junkernhees, fast nach Fellinghausen. Wenn ich da am Ende von 2,5 Kilometern noch jemand erkennen will, schwierig. Ihr könnt ja mal so eure Orte, wo ihr zu Hause seid, durch den Kopf euch gehen lassen. Was ist 2,5 Kilometer weit weg? Was kann ich da noch erkennen? Gut, dazwischen aber sind die Späher vom Saul, die sich etwas näher rangeschlichen haben und die sehen dann genauer und berichten dem Chef, da ist Unruhe im Lager. Dann kommt hier Ahia mit ins Spiel, ein Urenkel Elis des Priesters, er trug das Ephod. Das ist so ein, wie soll ich mal sagen, Ausrüstungsstück, ein Kleidungsstück von dem Priestergewand. Das ist insofern an der Stelle wichtig, weil da ist eine Tasche drin mit den Losen, wie hießen die, Urim und Tumim. Also so zwei Lose in so einer Tasche in diesem Priestergewand. Und dann heißt es auf einmal, Priester, komm her, bring den Ephod mit den Losen. Und dann heißt es aber, das Getümmel da hinten wird immer größer. Und dann sagt der Saul wieder, zieh deine Hand zurück. Wie lange dauert es, die Hand in eine Tasche zu stecken und zwei Lose rauszuholen und, was weiß ich, zu würfeln? Dauert nicht lange. Und trotzdem sagt der Saul, nee, das dauert mir jetzt zu lange, kommt, wir ziehen los. Wir merken wieder, er ist verunsichert. Oder manchmal schräg drauf mit seinen Entscheidungen. So nach dem System, vorwärts Kameraden, wir müssen zurück. So schnell ändert er sich zumindest an dieser Stelle mit seiner Entscheidung. So, jetzt habe ich eben noch erwähnt, in dem einen Text heißt es, die Lade Gottes war da und sollte herbeigebracht werden. Der andere Text überliefert Ephod. Von dem Ephod wird berichtet, dass der in späterer Zeit missbraucht wurde. Dass man da irgendwelchen Hokuspokus mitgemacht hat. Und deshalb wird die Erwähnung des Ephod vermieden. Stattdessen wird die Bundeslade erwähnt. Die wäre aber doch etliche Kilometer weit entfernt gewesen. Und bis dass man die herbeigeholt hat, das hätte gedauert. Der Text, wo von dem Ephod die Rede ist, es gibt ein paar Argumente, die sprechen dafür, dass das wohl der ursprüngliche war, dass der Priester in seinem Gewand mit diesen Losen am Ort des Geschehens war. Und auch wenn dann in späterer Zeit das Ding missbraucht wurde, an der Stelle wird erwähnt, das Ding wurde hier gebraucht, um dann per Los rauszufinden, was ist hier los, wie müssen wir entscheiden. Jonathan hat entschieden oder hat die Idee, komm, wir gehen darüber. Er nennt die Philister verächtlich die Unbeschnittenen. Sie gehören nicht zu dem von Gott auserwählten Volk. Sie gehören noch nicht einmal zur arabischen oder semitischen Verwandtschaft. Also sind ganz andere. Und er ist sich dessen gut bewusst, dass sein Plan nur gelingen kann, wenn Gott seinen Segen dazu tut, wenn Gott etwas für Israel tut. Aber er hat diesen Glauben, er hat dieses Vertrauen zu Gott, dass es bei Gott kein Hindernis gibt. Und er kann was bewirken durch viel oder durch wenig. Nur wenn Gott rettet, dann ist den Seinen geholfen. Das war zur Zeit Israels im Alten Bund. Ich denke, das hat sich bis heute nicht geändert. Nur wenn der Herr hilft, nur wenn er rettet, dann ist uns geholfen, dann sind wir gerettet. Selbst kann ich mich nicht retten, bin ich zu klein für, zu knapp. Ich habe auch nicht die Fähigkeit, irgendeinen von euch zu retten. Ich kann mir selber meine Sünde nicht vergeben, dann kann ich euch auch die Sünde nicht vergeben. Das muss der Herr tun. Deshalb wenden wir uns an ihn und rufen ihn um Hilfe an. Der Waffenträger Jonathans, er bleibt namenlos, aber er bleibt nicht fadlos. Er ist mutig, ich bin mit dir wie dein Herz. Nun scheint es so zu sein, dass die beiden sich nicht heimlich anschleichen können. Die Philister, strategisch günstig, die sitzen da oben und können ins Tal runtergucken und wo da irgendwo eine Maus herläuft, die sehen das. Und auch der Jonathan und sein Waffenträger bleiben nicht verborgen. Also, wir stellen uns mitten ins Tal, hallo, hier sind wir. Und sie präsentieren sich den Philistern. Und dann erbittet sich Jonathan ein Zeichen von Gott, um den Willen Gottes zu erfahren. So ganz spontan hat er diesen Einfall, wenn wir uns da hinstellen, wenn die runterkommen wollen, okay, dann sollen sie runterkommen. Wenn sie aber rufen, kommt zu uns herauf, dann wissen wir, der Herr hat sie Israel in die Hand gegeben. Ja, tatsächlich, die Philister rufen, kommt zu uns herauf, eigentlich flanke Hohn. Wie soll das gut gehen? Wir lesen das, meine ich auch, wird hier berichtet, dass der Jonathan, Vers 13, er klettert mit Händen und Füßen. Also Allradbetrieb. So muss er darauf klettern. Wenn er aber mit Händen und Füßen klettern muss, wie will er sich verteidigen gegen einen, der von oben auf ihn einschlägt? Also ist ein Unding, darauf klettern zu wollen. Trotzdem, die machen sich da auf den Weg. Die Philister machen sich lustig mit Hohn und Spott. Guck mal, da hat die Hebräer, sind sie aus ihren Löchern gekommen. Aber Jonathan sieht das Ganze ganz anders. Im Gottvertrauen sagt er, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Bei ihrer Kletterpartie werden sie behütet. Die Philister wollen sich wohl von oben auf sie stürzen, aber dabei stürzen sie und liegen wehrlos vor dem Jonathan und seinem Waffenträger und der macht einen kurzen Prozess. Und das wirkt sich aus auf diesen Posten, wo etwa 20 Mann sind. Ziemliches Erschrecken, Panik bricht aus und der Kampf entscheidet sich so, dass Jonathan und sein Waffenträger gewinnen. Ja, auch hier, wir lesen wieder von diesem Gottesschrecken. Schon verschiedentlich hat Israel das erlebt, bei dem Durchzug durchs Rote Meer. 2. Mose 14 ist davon die Rede. Bei der Eroberung von Jericho wird dieser Gottesschrecken erwähnt. Bei dem Kampf um Ajalon oder auch bei der Schlacht in der Jezreel-Ebene. Das sind so Berichte, wo von diesem Gottesschrecken die Rede ist. Gott greift ein. Er setzt Hebel in Bewegung, er dreht irgendwo an einem Knopf, dass am Ende doch Israel gewinnen kann. Aus einer, wie eben schon gesagt, größeren Entfernung, 2,5 Kilometer, beobachtet Saul und seine Späher, dass da was passiert. Es geht im Lager der Philister hin und her. Da tut sich was. Ein anderer hat die Philister verwirrt, so ähnlich wie die Menschen verwirrt wurden, wie beim Turmbau in Babel, oder auch wie die Leute vor der Haustür von Lot verwirrt wurden, so dass sie die Tür nicht fanden und nicht reinkamen. Da hat eine Verwirrung im Lager der Philister angezettelt. Saul schaltet irgendwie, da muss was passiert sein. Wer von uns ist dahin gegangen? Wer ist von uns weggegangen? Er will in den Kampf eingreifen, aber davor will er erst noch schnell den Beistand Gottes einholen oder sich des Beistandes vergewissern. Bring doch die Lade bzw. den Effort her. Da soll per Losentscheid herausgefunden werden, sollen wir einsteigen oder sollen wir was anderes machen? Was ist los? Das andere hatten wir schon erwähnt. Noch während Saul zum Priester sprach, Vers 19, nahm das Getümmel im Lager der Philister überhand. Saul entscheidet sich ganz schnell andersrum, er will sofort eingreifen, deshalb lässt er den Priester seine Hand zurückziehen. Und wieder sind wir vor dieser Frage, warum eigentlich? Will er nun eine Antwort von Gott oder doch nicht? Sollte er irgendeinen taktischen Vorteil auf einmal erkannt haben oder was für ein Gaul reitet ihn, dass er sich hier umentscheidet? Vers 20, anstatt zu beten, stimmen sie ihr Kriegsgeschrei an. Anstatt mit Gott zu reden, singen sie ihre eigenen, was auch immer für, Lieder. Und so greifen sie in den Kampf ein, sie kamen zum Kampf der Philister untereinander. Und dann wird beschrieben, wie die Philister sich eigentlich gegenseitig erledigen, eins nach dem anderen geht da im Getümmel unter. Das Schwert des einen Philisters war gegen seinen Nächsten gerichtet, sodass die Israeliten eigentlich nicht eingreifen mussten. Selbst die Hebräer, diese israelitischen Überläufer, die machen jetzt Kehrtwendung, ändern ihre Stellung, um mit Israel zu sein. Und stellen sich an die Seite von Saul und Jonathan, kämpfen auf der Seite Israels mit. Möglicherweise sind sie in besonderer Weise auch Ursache für dieses Getümmel, weil keiner mehr weiß, wo ist Feind und Freund. Und dann geht es da ziemlich durcheinander. Dazu kommen auch noch die anderen, die geflüchtet sind, sich in irgendwelchen Höhlen oder Löchern versteckt haben. Auch die machen Kehrt und schließen sich der kämpfenden Truppe an. Der Kampf zog sich bis Bet-Aven. Scheinbar ist für uns heute nicht mehr herauszufinden, wo dieser Ort auf der Landkarte ist. Von daher wissen wir nicht so ganz so genau, wie weit diese Kampfhandlungen sich dann ausgebreitet haben. Sollte der Ort identisch sein mit Bethel, dann wären das etwa 8 Kilometer Luftlinie. Die Septuaginta spricht von Beth Horon. Dann wären das 16, 17 Kilometer Luftlinie von Michmas entfernt. In der Septuaginta wird noch ein anderer Ort genannt, von dem wir heute auch nicht mehr wissen, was das für ein Ort ist, wo der gelegen hat. Und dann lesen wir hier 23. Yahweh rettete an dem Tag Israel. Nicht der König Saul. In dem Fall auch nicht der zupackende Jonathan. Auch nicht das tapfere Volk, sondern Gott selbst rettet sein Volk. Gott rettet, Jascha steht im Hebräischen, eigentlich ein Fachausdruck für das Eingreifen Gottes. Es gibt so verschiedene Berichte, wo genau dieses Wort erwähnt wird. Der Durchzug durchs Rote Meer, bei den Kämpfen Gideons, bei verschiedenen Kämpfen, die der David hatte. Da wird dieser Begriff verwendet, um deutlich zu machen, nicht der Mensch, sondern der Herr hat eingegriffen und hat gerettet. 24. Der Mann Israels war müde. Wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, die haben sich erstmal irgendwo gesammelt, haben dann so einen nächtlichen Gewaltmarsch gemacht, um an Ort und Stelle anzukommen, um dann zu kämpfen. Also ich werde auch ziemlich platt nach solchen Wanderungen. Auch wenn der Frank meint, man könnte 30 Kilometer am Tag wandern. Ich mit meiner heutigen Kondition komme nicht ganz so weit. Früher ging es mir da mal besser. Waren schöne Zeiten, wo wir da irgendwo in den Alpen rumgeklettert sind. Ne? Aber wie sagt der Engländer, long time ago. Aber die Erinnerung ist immer noch da. Ja, um das Volk zu neuer oder weiterer Hochleistung anzuspornen, legt Saul ein Gelübde auf das Volk und lässt es schwören, dass vor Sonnenuntergang, also bis zum Abend, niemand etwas essen soll. Brot essen, man kann es auch verstehen als Nahrungsmittel allgemein, was man so am Tag zu sich nimmt. Ja, einerseits leuchtet das doch ein. Ich weiß nicht, wie lange habt ihr eben gebraucht, um hier Kuchen zu trinken und Kaffee zu essen? Es braucht eine gewisse Zeit, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ist das nicht Zeitverschwendung? Wie weit können die Philister rennen, während wir hier sitzen und irgendwie ein Stück Kuchen essen oder was anderes? Also, bloß nichts essen, wir müssen hinterher, um die zu kriegen. So gedacht, ja. Aber andererseits, das Volk ist schwach, geschwächt, müde und wenn sie dann noch hungrig sind, dann ist irgendwann der Akku leer. Irgendwann habe ich das mal mitgekriegt, da war Übertragung, wie heißt das Ding, Tour de France, wenn die dann ein Fahrrad so ein paar Kilometer fahren, wenn da einer zu spät sein Essen zu sich nimmt oder die Flasche leer trinkt, dann hat er, wie nennen die Fachleute das, den Hungerast. Dann ist irgendwie auf einmal leer. Und wenn er zu spät etwas isst, kommt er nicht wieder schnell genug zu Kräften. Also auch das hätte der Saul eigentlich bedenken sollen. Ein hungriges Volk ist ein geschwächtes Volk und es ist eigentlich zum Schaden, wenn sie nicht entsprechend Nahrung zu sich nehmen, um dann kämpfen zu können. Vielleicht auch hier im Hinterkopf eine fromme Handlung, einen Schwur auf das Volk legen. Wenn das nicht aus dem Glauben kommt, sondern aus irgendwelchen anderen Beweggründen, kann es eigentlich nichts Gutes bewirken. Vers 25, 26, das ist ein bisschen interessant beschrieben, mit dem Honig, der hier gefunden wird. Ich lese jetzt mal hier die andere Übersetzung, die ich hier vor mir liegen habe. Das ganze Volk des Landes kam in den Wald. Es war aber Honig auf dem Boden. Als das Volk in den Wald hineinkam, siehe, da floss der Honig. Unterschiedliche Überlegungen. Entweder sind es Bienen, die in Erdlöchern da ihre Waben, wann haben die Dinge gesponnen, haben sie die nicht, das sind die Spinnen. Also, die Bienen mit ihrem Honig in Erdlöchern, Erdhummeln gibt es heute auch noch. Oder der andere Gedanke, dass da irgendwas in dem Wald, in den Bäumen hängt und die Waben sind so voll, dass das Ganze runtertropft, dann würde das sogar wörtlich passen. Das Volk kam in den Honig, also wenn sie hergehen, laufen sie durch den Honig. Also Honig ist in Hülle und Fülle vorhanden. Was macht der Jonathan? Er hat einen Stock, sticht den da rein und leckt davon was ab. Gar nicht so verkehrt. Wenn er mit der Hand dahin gepackt hätte, hätten die Viecher ihn gepiekst. Aber so mit dem Stock bleibt er da in sicherer Entfernung und das kann gut gehen. Es brauchte gar nicht viel von dem Honig, ein bisschen, was er aufgenommen hat und schon pling, geht das Licht an, leuchten die Augen auf einmal wieder. Er stärkt sich am Honig im Vorübergehen. Er verliert keine Zeit bei der Verfolgung der Feinde. Seine Augen wurden hell. So ein bisschen mal Übertragung. Gottes Wort ist süßer als Honig und Honigseiden. Honig ist was Schönes. Das Schöne insofern auch, meine Frau geht mir nicht an den Honig, wenn wir welchen haben. Ich kann den ganz allein für mich essen. Das genieße ich. Gut, dafür hat die auch ihre Schätze, da gehe ich auch nicht dran. Wie kann man sowas nur essen? Ein bisschen Honig und schon werden auf einmal die müden, die trüben Augen wieder hell. Ein bisschen Nahrung aus Gottes Wort und schon erfährt der Müde wieder neue Kraft. Wir sind unterwegs auf dem Glaubensweg, wir sind unterwegs mit Jesus. Manchmal können wir uns hinsetzen und richtig viel Nahrung zu uns nehmen, wie an so einem Tag wie heute. Wie lange brauchen wir wohl, bis dass wir das verdaut haben, was wir heute alles zu uns genommen haben. Aber nicht immer können wir den ganzen Tag lang sitzen und Bibel lesen und studieren. Manchmal muss das etwas schneller gehen. Es gibt Leute, habe ich heute mitgekriegt, der Johannes, das ist ein Frühaufsteher. Ich bin eher von der anderen Seite. Könnte also sein, wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann kann ich mich noch mal an den Schreibtisch setzen und ein Stündchen weitermachen. Da liegst du schon flach. Ja, also jeder von euch hat so seinen Punkt, wo er sagt, jetzt habe ich Gelegenheit, etwas von Gottes Wort zu mir zu nehmen. Morgens beim Frühstück, vielleicht in aller Eile. Bei einer anderen Zeit darf es dann etwas mehr sein. Das Wort ist so wichtig für uns. Und wenn es die Zeit nicht zulässt, dann lest wenigstens ein, zwei Verse, dass ihr so einen Happen Honig, so einen Appetitanreger habt. Bei anderer Gelegenheit wird man dann wieder mehr Nahrung zu sich nehmen. Wenn wir nicht Gelegenheit haben, viel zu uns zu nehmen, dann doch bitte so eine Art Notration. Jonathan hatte nicht viel Zeit, sich hinzusetzen und da Großes zu essen, aber im Vorbeigehen konnte er ein wenig Honig kosten und das machte ihn wieder munter und fidel. So wollen auch wir uns nicht von irgendwas abhalten lassen, wenigstens mal eine kleine Portion zu uns zu nehmen. Es sollte aber kein Dauerzustand sein, dass wir immer nur so von kleinen Portionchen leben. Man muss auch schon mal was Ordentliches zu sich nehmen. Und dann noch die Überlegung, wann nehmen wir die Nahrung, auch die geistliche Nahrung zu uns? Würde man natürlich spontan sagen, aber wenn ich Hunger habe, wenn ein Loch im Bauch ist, dann muss da was rein. Aber wir brauchen auch die Nahrung nach einem Sieg. Wir können nach einem Sieg, nach einem schönen Erlebnis nicht sagen, so, jetzt habe ich für eine Woche genug. Wir sollten dabei bleiben und regelmäßig Nahrung zu uns nehmen. Sonst kann so eine Zeit des Erfolgs oder Zeit des Sieges mal ganz schnell zur Niederlage werden, wie bei der Tour de France, wenn einer zu spät sein Wasser trinkt oder seinen Energiepack zu sich nimmt. Lasst uns also regelmäßig für den entsprechenden Nachschub sorgen. Vers 28 oder machen wir erst eine Pause?